Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Tisa Trautmann
und Katinka Magnussen. Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben. Wir laden euch in der nächsten Stunde an unseren Küchentisch ein und eröffnen mit unserem Gast einen besonderen Safe Space, um das zu erleben, was gefühlt werden will.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Wir wollen mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Unsere Themen sind dabei so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit knapp 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, die Leidenschaft, als auch den Schmerz, die Trauer, die Wut und die Angst mit einer Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit zu uns an den Tisch einzuladen.
Unsere Zeit ist schnell geworden, die Emanzipation noch vergleichsweise jung. Unsere Eltern haben uns Dinge vorgelebt und mitgegeben, die in ihrer Zeit von Bedeutung waren. Heute fragen wir uns, was und wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, was wir unseren Kindern vom Alten und vom Neuen mitgeben und was wir loslassen, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Wo stoßen wir an Grenzen? Wie können wir die gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Wir, Kat und Cisa, sind 2 Frauen aus fast 2 Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit 30 Jahren verheiratet.
Katinka ist Fischefrau, Mutter von 2 Kindern, geschieden und neu liiert. Ursprünglich hast du Modedesign studiert und bist heute im Branding zu Hause.
Für alle, die Lust haben, sich außerhalb der nächsten Stunde zu verbinden, tauschen wir uns natürlich auf Instagram aus. Unser Account heißt gefühlsecht-podcast. Und wer das reale Leben bevorzugt, für den machen wir alle ein paar Wochen ein gefühlsecht Get-Together bei uns zu Hause. Und da entwickelt sich aus Erfahrung auch eine ganz besondere Magie. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Ich bin ein Schreiber und für mich ist einer der schönen Sachen in meiner Zukunftsaussicht, dass ich dadurch, dass ich auch biografisch angefangen habe, mein Leben nur noch aufschreiben muss und tatsächlich eine Chance habe, damit mein Leben leben zu können. Zum Beispiel auch monetär und meinen Lebensunterhalt, meine Miete mit Wörtern zahlen kann, die geschrieben sind aus den Erfahrungen, die ich heute mache. Und deswegen... jetzt kann es doppelt gut werden, weil die Therapie führt irgendwie zu was Gutem in meiner persönlichen Entwicklung. Und mit dem Schreiben kann ich vielleicht aber auch dann Menschen erreichen und aber auch mir ein Leben finanzieren, weil mein Traumberuf bleibt Schriftsteller. Und wenn ich das als Möglichkeit habe, dann werde ich das versuchen, weiter so machen zu können.
So, wir sitzen heute in der Küche mit Dominik Blue. Herzlich willkommen, lieber Dominik.
Guten Morgen. Schöne Küche, schöne Wohnung. Schön, dass ich hier sein darf.
Du hast im Auto, wir sind gemeinsam mit dem Auto hergefahren. Und als ich dann sagte, wir fahren übrigens in die Löwenstraße, da sagtest du als erstes, da wollte ich schon immer mal wohnen.
Ja, ich bin hier nach Hamburg gekommen, da war ich 10 Jahre alt in das Nachbarstadtteilchen Winterhude und da hat mein Weg mich öfter nach Eppendorf geführt und die Löwenstraße war immer so, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und auch als ich älter wurde, gab es dann immer mal Möglichkeiten und ich hatte das dann auch probiert tatsächlich über Saga und Dringlichkeitsschein, weil es hier auch Wohnungen für vordringlich Wohnungssuchende gibt, aber es wurde leider nichts. Darum freue ich mich jetzt mal, eine Wohnung der Löwenstraße von innen zu sehen.
Sehr schön, da sind wir natürlich.
Ich finde es ganz lustig, weil die Löwenstraße hat ja immer, jeder Gast hat irgendwie eine Verbindung mit der Löwenstraße.
Das stimmt.
Aber ich will hier irgendwie auch nicht weg. Ich mag es irgendwie, es hell, der Isemarkt, die Falkenried-Terrassen, die Wohnung, die du gerade beschrieben hast, die sind echt, da kann man durchgehen, es ist so wunderschön da mit den Apfelbäumen und mit den mühevoll angelegten Gärten. Ja. Das ist, du gehst da durch und es sind vielleicht nur 100 Meter, aber es ist eine andere Welt.
Voll. So. Ich vergesse das auch nicht und erinnere mich sehr gut an die Ecke, obwohl ich jetzt ja auch über oder knapp 20 Jahre dann oder 15 nicht mehr da war. bleibt es in guter Erinnerung.
Ja, schön. Lieber Dominik, wir müssen ein bisschen vorher anfangen. Und wir wollen aber auch nicht das wiederholen, was du schon in wie vielen anderen Podcasts und in wie vielen Sendungen schon gesagt hast. Aber das wollen wir irgendwie zusammenfassen, weil das ja alles zu dir gehört. Ich sag ganz kurz, wie wir auf dich gekommen sind. Ich saß mit meinem Mann Michael auf dem Sofa freitagsabends, NDR Talk-Sendung. Ich weiß noch nicht mal genau, wie sie heißt. Und da saß du auch als Gast. Und wie das so ist bei so einem Podcast-Paar, wenn die zusammen irgendwo sind oder irgendjemanden sehen.
Habt ihr euch gestritten?
Nee,
komm zu mir. Nein, zu mir. Ich bin zuerst. Nee.
Genau, nö, aber wir gucken uns so an und fragen uns dann schon laut irgendwie, wer nimmt ihn zuerst? Also, oder wer schreibt ihm zuerst? Und ich glaube, ich hatte, also neutral behauptet, würde ich sagen, ich war noch nicht so weit. Und ein bisschen weiter reingeführt, würde ich sagen, das war mir zu viel. Also das war irgendwie so eine geballte Ladung, was mich so verunsichert hat, dass ich erstmal dachte, okay, das weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Dann mach mal du erstmal. Also deswegen warst du auch bei On the Way to New Work. Und wir haben inzwischen schon allerlei Verbindungen miteinander, über die können wir auch noch reden. Und womit fangen wir an? Wir fangen vielleicht mit dem Heute an. Wo stehst du heute?
Ja, das ist heute stehe ich, mir geht's heute sehr viel besser. Mhm. Und das Schönste für mich ist gerade Vater sein. Mhm. Seit einem Jahr und ein bisschen ist Milo auf der Welt. Mhm. Und das setzt mich oder das erdet mich sehr. Und ist ein sehr schöner Teil in meinem Leben. Und ansonsten stehe ich aber auch noch nicht fest mit beiden Beinen im Leben, weil da einfach noch so viel ist aus meiner Vergangenheit, was mich noch beschäftigt. Und ich sage immer, es geht zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Mhm. Aber es geht in die richtige Richtung. Und bevor ich stehe, muss ich noch ein bisschen weiter gehen, mhm, um irgendwo anzukommen und mal stehen zu bleiben. Mhm.
Wobei ich jetzt sagen würde, dass du immer weiter bei dir ankommst. Siehst du das auch so?
Ist schwer zu sagen. Ich bin an einem Punkt gerade, wo ich funktioniere, wo es mir auch nicht so gut geht. Das, wir reden ja auch öfter, weißt du ja auch ein bisschen. Mhm. Und nichtsdestotrotz kann ich aber auch immer die andere Seite sehen, weil das auch in mir ist und ich sehe das Gute und das Schöne, was in meinem Leben passiert, worüber ich sehr dankbar bin, was ich wertschätzen kann und was mich auf jeden Fall auch dann lachend in einen Tag starten lässt, auch, mhm, wenn es nicht gut läuft. Mhm. Aber das eine, was du sagst, ist das, was Menschen vielleicht halt sehen und das andere, mhm, eben, was ich dann empfinde. Mhm.
Also du hast ja große, wahrscheinlich große Tiefen und große Höhen in deinem Leben erlebt. Ich sag nur vielleicht zwei Sätze für die, die Dominik jetzt noch nirgendwo gehört haben oder gesehen haben. Du bist, glaube ich, als du 16 warst, verbessere mich, wenn es anders war, hat deine Mutter dich vor die Tür gesetzt im Februar mit zwei Koffern und hat gesagt, so, mir reicht's jetzt übrigens.
Ja.
Und dann hast du 7 oder 8 Jahre auf der Straße gelebt und hast aber in der Zeit, also hast natürlich da unfassbar für mich, aber eben extrem reale Dinge erlebt, die das Gros der Menschen nicht kennen, nicht nachvollziehen und vor denen sie auch einen enormen Respekt haben. Und du hast Abitur gemacht als obdachloser Junge in dem Sinne. Und hast dich wieder aufgegleist und lebst nicht mehr auf der Straße und hast aber natürlich durch deine Geschichte sehr, sehr viele Sachen erlebt, die andere nicht erleben. Und
ja.
Heute bist du Vater.
Autor.
Autor.
Ich bin ein Schreiber. Das gefällt mir natürlich auch sehr.
Ja. Du hast deine Geschichte in einem Buch verfasst. Da erzähle ich jetzt vielleicht noch ein bisschen dazu, wo wir beide jetzt heute sind. Du warst dann bei Michael im Podcast und du bist bei Michael im Seminar heute als Gast. Und Michael kam dann nach Hause und erzählte das auch und ich wusste das ja auch. Und dann sagt er, du, es war so super heute mit Dominik, aber Dominik braucht jetzt eine Wohnung. Und wir haben so eine kleine Anliegerwohnung und dann sagt er, ist doch cool, dieser Dominik da bei uns rein. Und ich so, ja, cool, gucken wir mal. Und habe dann aber erstmal auch zugesagt und dann weiß ich gar nicht, ob du mir dein Buch, das heißt Unter Palmen aus Stahl, ob du mir das reingereicht hast oder ob ich es mir gekauft habe. Auf jeden Fall habe ich dann das ganze Wochenende dein Buch gelesen und war echt schweißgebadet. Und sagte dann zu Michael natürlich, boah, also ich muss hier echt weiteratmen. Ich habe ja schon viele Sachen gemacht und auch ganz viel erfahren und so weiter und so fort. Aber der Bereich, also das, was Dominik mitbringt, ist wirklich nochmal anders. Und ja, also ich habe da schon enormen Respekt vor dem, was du erlebt und geleistet hast. Aber eben auch vor dem, wie das gehen kann, hast es eben so schön beschrieben, wirklich wieder beide Füße auf die Erde zu bekommen.
Hm. Also erstmal wunderbar, dass wir jetzt Nachbarn sind.
Ja.
Das gefällt mir sehr, ist wirklich sehr spontan passiert. Das hatte ich auch überhaupt nicht in meiner Vorstellung kommen sehen. Hab aber auch gerade bei Michael gemerkt, dass, und das ist ja interessant, du hast vorhin gesagt, ich mache sehr häufig solche Gespräche, auch Podcasts, aber Michael war nach einem halben Jahr immer regelmäßig da, hat sich erkundigt, hat gefragt, was bei mir so los ist, wo ich dann schon gemerkt habe, da ist ein echtes Interesse, jetzt nicht nur an der Geschichte und einmal Podcast machen, sondern auch als von Mensch zu Mensch. Und das hat mich dann auch offen werden lassen, diese Idee anzunehmen, weil am Ende sind wir trotzdem ja Fremde gewesen. Also wir haben uns zweimal kurz gesehen. Das war wichtig für mich, da überhaupt dann das Angebot so sehen zu können. Und jetzt bin ich, glaube ich, seit Mitte November bei euch in der Nähe, also unter euch sozusagen, aber nur vom Ort her.
Ja.
Und mir gefällt's. Wir haben ja vorhin auch kurz gesprochen. Ich freue mich auf den Sommer und dann auch mit Freunden zusammen Abende zu verbringen. Also das ist auch gerade, was mir in den letzten Jahren, ich bin jetzt im April 7 Jahre von der Straße. Meine erste Wohnung, da hatte ich schon sehr viele Probleme und da gab es nicht einen Abend zum Beispiel, wo ich mit Freunden gemeinsam was in meiner Wohnung gemacht habe oder auf dem Balkon oder im Garten gegrillt. Und allein, dass wir jetzt so zusammenkommen, wir haben jetzt schon miteinander gefrühstückt, haben Abend gegessen, ist das also schon sehr viel mehr geworden. Und da freue ich mich auf noch viele weitere schöne Momente mit Menschen.
Also ich glaube, dass sich das gar niemand vorstellen kann. Ich habe das ja auch in deinem Buch gelesen, dass du, als du in deine erste Wohnung nach dem Leben auf der Straße gekommen bist, dass du eigentlich nicht wusstest, wohin mit dir. Du konntest den Kühlschrank nicht aufmachen. Ich weiß gar nicht, hast du mal im Bett geschlafen? Auch nicht, glaube ich, ne?
Nein.
Sondern, wo hast du dann geschlafen?
Auf der Matratze.
Hast du die runtergenommen vom Bett, oder?
Ich hatte nichts anderes. Also es ist auch keine richtige Matratze, es ist so eine Schaumstoffauflage. Ja, das Ankommen war sehr schwer. Also das eine ist schon richtig, manche Sachen haben auch 6 Jahre später nicht funktioniert, wie der angesprochene Kühlschrank, den ich einfach nicht anschließen konnte, obwohl es ein Handgriff war. Andere Sachen gingen wiederum von heute auf morgen, wie eine Heizung im April nochmal auf 3 in der Nacht aufdrehen. Also es ist schon spannend, dass es da eine große Ambiguität gibt zu den Dingen. Und das aber auch irgendwie in seinem eigenen Verhalten herauszufinden, warum das eine geht und das andere nicht, hat ganz oft bei mir auch dann für Verwirrung gesorgt, weil ich denke, was stimmt mit mir nicht?
Ja.
Ich kann das, dann müsste ich doch das andere können. Mhm. Aber eben da ist dann auch viel Psyche und einer der nächsten Schritte in meiner nahen Zukunft ist auf jeden Fall auch nochmal Therapie anzugehen, um vieles, was ich da der Vergangenheit erlebt habe, nochmal aufzuarbeiten und damit dann auch in der Zukunft nochmal mich neu zu programmieren.
Ja, ich könnte mir vorstellen, was ja sehr gesund wäre, dass du natürlich ganz viele Anteile in dir abgespalten hast, was ja die normalste Variante ist. Und das würde ich mir für dich wahnsinnig spannend vorstellen und freue mich, dich da irgendwie auch begleiten zu dürfen, wenn auch von Weitem.
Und es wird auf jeden Fall ein Buch, also das ist auch, worauf ich richtig Lust habe, diese Therapie aufzuschreiben. Und ja, ich habe gerade schon mal gesagt, ich bin ein Schreiber und für mich ist einer der schönen Sachen in meiner Zukunftsaussicht, dass ich dadurch, dass ich auch biografisch angefangen habe, mein Leben nur noch aufschreiben muss und tatsächlich eine Chance habe, damit mein Leben leben zu können. Mhm. Zum Beispiel auch monetär und meinen Lebensunterhalt, meine Miete mit Wörtern zahlen kann, die geschrieben sind aus den Erfahrungen, die ich heute mache. Und deswegen jetzt kann es doppelt gut werden, weil die Therapie führt irgendwie zu was Gutem in meiner persönlichen Entwicklung. Und mit dem Schreiben kann ich vielleicht aber auch dann Menschen erreichen und aber auch mir ein Leben finanzieren, weil mein Traumberuf bleibt Schriftsteller. Und wenn ich das als Möglichkeit habe, dann werde ich das versuchen, weiter so machen zu können.
Woher kommt der Schriftsteller in dir? War der schon immer da, in die Wiege gelegt, wie man so sagt, oder?
Ich glaube, es hat echt zwei Gründe, aber ihr schreibt ja auch viel. Also hier sehe ich ja schon mal einen Notizblock
mit Stift. Ich male, ich schreibe nicht.
Wir ergänzen uns.
Ja gut, das ist sehr gut. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich auch nicht. Aber ich bin mir ja sicher, jeder hat ein Talent auch in seinen Händen. Und schreiben ist nicht schwer. Inspiriert ganz eindeutig schon von klein auf, habe ich das gemerkt. Mein Opa hat mir gute Nachtgeschichten vorgelesen. Dann hat bei mir die Fantasie angesprungen und ich habe mir selber Geschichten ausgedacht. Und der andere, glaube ich, wirklich auch echte Grund, ich bin sehr religiös aufgewachsen. Und
katholisch oder evangelisch?
Bei den Zeugen Jehovas.
Ach.
Und habe sehr häufig deshalb die Bibel gelesen. Und wenn du von klein auf einfach regelmäßig so einen Inhalt, also auch vom Volumen und vom Wortschatz her, konsumierst, dann macht es was mit dir in deiner Sprache und im Schreiben und deshalb habe ich den Zugang auch durch quasi den Glauben zum Schreiben gefunden.
Okay, schön. Und weißt du noch, oder kannst du erinnern, was deine Lieblingsgeschichte war, die dein Großvater dir vorgelesen hat?
Ja, das waren Waldmärchen mit immer ganz verschiedenen Tieren, die ein Abenteuer erlebt haben. Und meistens war natürlich irgendwie der Maulwurf der Böse. Ich weiß nicht, warum das in Märchen mit Tieren ganz oft der Maulwurf ist, der so im dunklen Reich verborgen
ist. Ach so, heute, gut.
Ich kenne den einzigen Maulwurf, den ich kenne, ist Maulwurf Grabowski. Habe ich auch geliebt, aber der war nicht der Böse.
Ja, es sollte auch gute Maulwürfe geben, da bin ich mir sehr sicher.
Gibt doch auch eine Story mit dem, wer hat den Maulwurf auf den Kopf geschissen?
Ja, das stimmt.
Da erinnere ich sofort an
Gott,
das
ist die grausamste Toni-Figur, die die Kinder haben. Und jedes Mal, wenn dieses Lied läuft, ich will einfach nur, ich weiß nicht, die Tür zumachen und gehen.
Okay. Ja, also und hat sich dein Leben da so entwickelt? Also hast du heute noch was zu tun, weil du weißt es ja noch ganz genau, die Geschichte. Also bist du der, der die ganzen Abenteuer auch erlebt?
Nein, das ist ganz weit weg.
Aber also aus meiner Sicht würde ich sagen, mein Gott, du bist ein fleischgewordenes Abenteuer.
Ich würde sagen, ich erlebe wenig Abenteuer. Aber weil es halt mein Leben ist. Es ist immer dieses, für mich ist, was du erzählst, ein Abenteuer.
Ach, was
also,
denn?
Also wo allein ihr in den letzten 3 Monaten wart. Und was ihr erlebt, das ist für mich so. Ich bin noch nie Skifahren gewesen. Für mich ist Skifahren klingt nach einem riesigen Abenteuer. Da hat, glaube ich, dann jeder so ganz andere Vorstellungen. Ich empfinde das Abenteuer in meinem Leben sehr häufig dann auf Reisen, also gerade auf Lesereisen, muss ich sagen, das kommt dann sehr oft dem auch nahe. Aber in meinem geregelten Leben in Hamburg ist das zum Glück, und das ist, worauf ich aber auch gerne hinausarbeite, ist, dass es langweilig und ruhig ist. Also ich brauche nicht das Ziel, unbedingt, ne? Abenteuer.
Ja. Aber vielleicht liege ich doch nicht so ganz falsch, weil dein Leben natürlich, also mit auf der Straße leben, mit 16 aus dem Haus, aus der Wohnung geworfen zu werden und völlig alleine, also oder beziehungsweise dann auf dem Kiez zu überleben, ist ein krasses Abenteuer. Aber es ist jetzt vielleicht eine Definitionssache, weil für dich war auch das normal.
Ja, und wenn, dann würde ich es auch gerade im Hintergrund von allen Menschen, die es noch durchleiden müssen, überleben sagen.
Ja.
Und darin steckt natürlich nie ein Abenteuer. Das ist ähnlich, wie Menschen versuchen manchmal zu argumentieren, dass im Sommer das ja vielleicht nicht so schlecht sei, weil man doch auch campen geht. Und das ist doch dann vielleicht auch romantisch, in einer schönen, lauen Sommernacht draußen zu sein. Ja, ich bin da echt klare Kante. Überleben ist kein Leben und ist dann auch, ist es nur Überleben. Und
kannst du mal einmal schwierig. Ein bisschen uns und unsere Zuhörer auf den Boden holen? Also was da, das muss ja nicht ausschweifend, ja, aber so ein bisschen, was ist das Überleben? Also worum, also es geht ums Leben, das habe ich verstanden, aber worin? Weil also in dem Bild, was ich habe, naiverweise, möglicherweise, gibt es viel Hilfe, Angebote, die vielleicht auch nicht gewollt sind, gewünscht sind. Ich habe zu wenig Vorstellung.
Mhm. Man ist beim Überleben auf die Hilfe von anderen angewiesen. Das ist mal mit Sicherheit richtig. Und ansonsten, es gibt so Oberbegriffe, die ich schwer beschreiben kann, aber die Straße ausmachen. Und da würde ich Rastlosigkeit mit einbeziehen und Stress. Das sind die zwei Begriffe, die quasi wie dieses, wie heißt das Schwert?
Damokles.
Das hängt über dir und das überzieht dich und ist dein ständiger Begleiter. Und Überleben bedeutet, dass man für genau das, menschliche Grundbedürfnisse, seine ganze Kraft und Energie aufwenden muss. Für das, was für uns im geregelten Leben sehr selbstverständlich ist. Sei es Essen, sei es Schlafen, sei es sich zu waschen. All das, was
Sicherheit,
all das, was wir als für uns, das brauche ich, um mich menschlich zu fühlen und sicher in dieser Welt, all das fehlt dir und all das musst du versuchen, für einen Moment zumindest zu besorgen. Also es hat nie von Dauer, es ist ein Leben von Hand in den Mund und von hier nach da. Aber das ist im Kern das Überleben. Und viele Menschen überleben das nicht. Kürzlich ist jetzt hier in Hamburg eine Ausstellung zu Ende gegangen, die das Thema Obdachlosigkeit thematisiert. Und da sind 43 Schlafsäcke aufgehangen in dem Vorraum des Gebäudes. Und die symbolisieren die 43 Menschen, die nur im Jahr 2021 in Hamburg auf der Straße verstorben sind.
Du beschreibst das ja sehr klar in deinem Buch, was ja auch inzwischen Pflichtlektüre ist, ne, in Schulen, wie eben genau das geht. Und ich war vorher auch genau da, Katinka, was du beschrieben hast, dieses, dass ich dachte, wieso, also wir haben so einen Sozialstaat und
das ist ein bisschen überspitzt gesagt, also ich glaube, aber ich
nein, ich habe natürlich genau, auch Augen, ja. Und sehe auch, aber das war eben, also bevor ich dich da in der Sendung gesehen habe, bevor ich dich kennengelernt habe, bevor ich dein Buch gelesen habe, würde ich sagen, das war irgendwie so ein Lebensbereich oder ein Realitätsbereich, den habe ich nur wirklich sehr am Rande gestriffen. Und da bin ich eine von vielen. Und durch den Kontakt mit dir und jetzt eben auch dadurch, dass wir hier zusammen sitzen und es auch in die Welt kommt, haben wir alle eine Chance, da anders mit umzugehen und uns dahin zu trauen, weil das hast du ja, glaube ich, auch am eigenen Leib erlebt und das ist dein das täglich Brot von Menschen, die auf der Straße leben, dass die Leute eben Angst haben oder sich nicht rantrauen und du setzt dich ja heldenhaft dafür ein, dass es mehr Aufklärung gibt. Also du bist ja unermüdlich. Neulich habe ich irgendwie an dich gedacht oder ich habe dich unten an der Haustür gehört oder irgendwas, habe den Fernseher angemacht, da warst du dann auch mit irgendwo und irgendwo jemanden gezeigt, wie da an den Landungsbrücken, da ist ja auch so ein Lager, was aber jetzt offensichtlich reduziert wurde, damit da nicht so viele leben und so weiter und so fort. Also du setzt dich ja so ein für alle. Was kommt zurück?
Ja, kommt gar nicht drauf an, was zurückkommt. Das ist schon meine Aufgabe und meine Mission und mein Ziel, das zu tun. Mhm. Da habe ich keine Erwartung.
Nee, ich meine jetzt nicht, dass jemand dir irgendwie Briefe schreibt und sagt, boah, danke und so weiter. Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für dich auch ein Teil ist, in der Selbstreflexion, also dass du dadurch, dass du das tust und nicht jetzt einfach sagst, ich wohne jetzt, aber ich bin jetzt in der Wohnung, ich schreibe jetzt Bücher, ich mache jetzt Lesungen und fertig. So, das ist mein altes Leben. Das war mein altes Leben und jetzt bin ich irgendwie ein normaler, in Anführungszeichen. Sondern ich glaube, dass ganz viel zurückkommt, was du eben, wofür du dich einsetzt, weil es immer auch ein Teil deiner eigenen Heilung ist vielleicht.
Mhm. Ja. Also es ist miteinander verknüpft, weil die Straße eben auch nie weggehen wird. Also genau das ist nicht so, dass ich mich irgendwo auch hinsetzen könnte und sage, das ist meine Vergangenheit und das war's, sondern die Straße bleibt in mir und somit wird sie auch immer in meinem Leben einen Teil spielen. Aber heute habe ich eben auch die Möglichkeit, das zu tun und das in die weite, breite Bevölkerung zu tragen und heute ja auch sogar bis ins Bauministerium, weil auch die Problematik, das lerne ich ja auch, wo ich geswitcht bin von ehemalig betroffen zu Aktivist für Obdachlose, dass es ein soziales Problem ist, aber auch ein bauliches Problem, also steckt eben auch Bauen mit drinne. Mhm. Deswegen ist es so gut, dass es jetzt im Bauministerium das Thema Obdachlosigkeit angesiedelt wurde. Ab dem 01.01.2023 hat das stattgefunden. Davor lag das beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Mhm. Und was wird da geändert? Also, oder was ist das Neue jetzt daran? Gibt es andere Unterkünfte? Also klär uns mal auf.
Na, ich finde überhaupt erstmal diesen Weg spannend, weil Obdachlosigkeit betrachten wir als soziales Problem. Aber es ist eben auch ein Problem, was rein mit dem technischen Bauen zu tun hat. Und ich finde, ganz oft fragen Menschen so Obdachlosigkeit, wie kann man das denn verhindern, beenden? Da steckt ja schon das Wort obdachlos, also es steckt ja schon drin. Du brauchst ein Obdach. Und im Prinzip geht das nur mit Bauen. Darum bin ich schon mal sehr froh darüber, dass es jetzt meiner Meinung nach in der richtigen Zuständigkeit
richtige gibt. Abteilung.
Und mit EU-Resolution und großer Koalition, also einmal auf europäischer Ebene und aber auch auf Bundesebene, gibt es die Ziele, bis 2030 Obdachlosigkeit beenden zu wollen. Und da fangen wir gerade an und ich bin eben aber auch froh, dass ich als Aktivist und mit der Stimme und mit der Erfahrung Teil sein darf von einfach von Mensch zu Mensch, jemanden so wie du sagst, man sitzt in der Küche und das Denken ändert sich oder vielleicht auch das Handeln, aber auch im Bauministerium mit der parlamentarischen Staatssekretärin sitzen kann, um zu sagen, wie gestalten wir einen Aktionsplan und wie können wir wirklich Obdachlosigkeit beenden.
Du bist ja nach wie vor viel auf dem Kiez, sagst ja auch immer, das ist dein Kiez. Was machst du jetzt heute mit denen, die obdachlos sind? Also kannst du überhaupt dran vorbeigehen? Das stelle ich mir schwer vor.
Nö, also warum sollte ich euch sagen Hallo, wie ich einfach seit 15 Jahren den Menschen Hallo sage?
Ja.
Und viele von denen auch gerade, weil ich, ja, wie gesagt, immer noch in denselben Straßen bin und gerade auf St. Pauli haben wir ein Verhältnis. Und das Schöne ist aber, dass ich sehe, dass die Menschen schon, auch wenn sie immer noch in der Scheiße stecken, Mut und Motivation finden und sagen, hey, ich habe wieder mal was von dir gelesen und so gut, dass einer von uns es geschafft hat und vielleicht klappt es für mich ja auch nochmal. Und das zu sehen, dass da Menschen Hoffnung bekommen, einfach nur aus dieser Sicht von hier, einer von unseren Jungs vom Kiez steht jetzt hier in der Zeitung, guck mal, und ich kann es auch packen. Das ist das Schönste und das versuche ich weiter zu teilen mit den Menschen, da auch immer meine Hand und meine Hilfsbereitschaft auszustrecken. Wenn jemand was braucht, kann man immer auf mich zukommen. Und dann hoffe ich, dass Türen aufgehen für viele weitere Menschen.
Ist ja schon der Fall im Zweifel.
Einige haben es geschafft in den letzten fast sechs, also viele.
Ja.
Wahrscheinlich mehr als die Sozialbehörde unterbringen konnte.
Hast du Kontakt mit all denen?
Ja, hier und da. Das geht ja auch ganz schnell, dass einer dann nach zwei Jahren sagt, Hamburg ist gar nicht mehr mein Ding und ich bin jetzt so gesettet, dass ich wieder in meine alte Heimat gehen kann, zum Beispiel, weil ich jetzt auch bereit bin, mich wieder sehen lassen zu können, wenn man es so ganz plump sagen möchte. Andere haben dann einfach auch wieder ein ganz eigenes Leben, das auch so der Kontakt dann verloren geht, was auch kein Problem ist, weil wenn da ein soziales Umfeld und vielleicht ein neuer Partner kommt und das alles passt, ist das schön. Und viele kommen auf mich zu neulich, oder ist nicht schon ein bisschen her, aber da hat auch jemand Bescheid gesagt, dass sein Auftragsbuch so voll ist. Der hat sich als Maler dann selbstständig gemacht, nachdem er seine Wohnung gefunden hat und hat jetzt Aufträge ohne Ende und ob ich doch mal auch aushelfen könnte zum Malen, so, weil er echt niemand anderen findet. Und das ist alles mega, mega toll. Ein anderer Mensch von der Straße, Adam, arbeitet jetzt beim Duschbus bei Gobagno.
Gegründet, ne?
Mitgegründet, ja. Bin der Initiator von dem Duschbus und Gobagno ist eine GmbH, gemeinnütziges Unternehmen, das wir mit mehreren gegründet haben. Aber auch da finden jetzt Menschen von der Straße einen Anschluss und eine Festanstellung und wieder ein Zuhause. Und insofern auf allen Ebenen in meinem Leben sehe ich, dass Menschen das wieder schaffen. Und am Ende ist das wirklich der schönste Erfolg, das zu sehen.
Vielleicht magst du noch zwei Sätze zu Gobagno sagen, weil wir da im Auto drüber sprachen, für Leute, die Lust haben, ihren Job zu wechseln.
Ja, da.
Was sucht ihr?
Darf ich bestimmt noch nicht verraten. Aber auf jeden Fall lohnt es sich, Gobagno nicht nur jobmäßig zu unterstützen, sondern auch gerade, und das ist die Grundsäule, und jeder, der hier in Hamburg und Umgebung zuhört, wir sind fünfmal in der Woche unterwegs, auch am Wochenende. Wir brauchen Menschen, die uns unterstützen wollen. Das ist wirklich ein tolles Team. Man ist da mit vier Menschen, die über sechs Stunden Gobagno und den Duschbetrieb begleiten. Viele Eindrücke, viele Erfahrungen, die aber auch die Perspektive erweitern und wirklich.
Aber die auch unsicher machen können.
Mit Sicherheit, deswegen sage ich aber auch wirklich, das Team ist wirklich sehr gut und sehr erfahren und man kriegt ein gutes Onboarding und man wird nicht irgendwie auf die Straße geschmissen und soll jetzt ein Streetworker sein, sondern man kriegt wirklich einen Einblick in eine andere Welt, aber man kriegt auch jede Unterstützung, damit umgehen zu können. Man kann sich jederzeit sicher fühlen, es gibt geschultes Personal vor Ort und am Ende ist das so, dass die meisten, die kommen, die sagen, hey, ich würde am liebsten wirklich jedes Mal kommen, aber nach Corona haben wir auch gemerkt, die Menschen, die arbeiten dann doch wieder vermehrt und haben nicht mehr so viel Zeit und seit einem Jahr ist es ein bisschen ausgedünnter. Darum, wer aktiv sein möchte,
genau, oder wer sich
ist herzlich trauen, eingeladen.
Weil ich kenne wirklich einige, habe ich auch schon mehrfach angesprochen jetzt, die die großen Respekt vor Obdachlosigkeit haben und aber auch so ein also Sehnsucht ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber so eine Idee davon, ich hätte trotzdem Lust, da irgendwie zu helfen, aber den meisten, also mir selber ja auch, fällt es leichter irgendwie zu sagen, okay, komm mal aus der Ukraine bei mir oder ins Haus oder mal
oder ich gebe einfach ein bisschen Geld, aber involviere mich nicht selber.
Genau, was ist wirklich...
Ich finde das sogar in Ordnung.
Das finde ich auch, aber ich finde, du bist ja, du bist so in diesem Thema drin und du bist ja wie so eine Brücke zwischen dem einen und dem anderen. Das heißt, wenn wir dich hier haben, kannst du ein bisschen was, also den Respekt oder die Angst oder die Unsicherheit den Hörern und Hörerinnen nehmen.
Bestimmt nicht, aber aus meiner Erfahrung kann ich einfach mitteilen, dass wie immer, das sind die Hirngespinste, die man nur in seinem Kopf rumträgt, das sind die Gedanken, die einem da selbst hin und her kreisen, aber dass das alles wenig mit der Realität zu tun hat, stellt man einfach instant fest, wenn man dann mal den Mut aufbringt. Mhm. Und das ist ein Satz, den ich dann doch wieder 100-mal sage, aber ich werde ihn dann auch hier sagen, aufeinander zugehen und miteinander reden. Mhm. Übrigens, Steinmeier hat seine Rede im Schloss Bellevue, wo die Verdienstordenübergabe war, begonnen mit diesem Satz. Ja, an mich und an ganz viele andere Menschen, aber er hat mich rezitiert mit genau diesem Satz. Aufeinander zugehen und miteinander reden. Wow. Weil das wirklich, das ist, und ich sage ganz viele einfache Sätze und ganz vieles im Leben ist sehr einfach. Mhm. Man stellt dann fest, das ist ein Weg. Und dann werden wirklich aus Fragen Antworten. Mhm. Weil du kommst ins Gespräch und im besten Fall ist es eben auch nicht nur, ich will da jetzt mal was testen, sondern man geht schon hin mit einer Intention von, ich lasse mich darauf ein. Und dann wird aus einem Gespräch vielleicht ein Folgegespräch. Mhm. Und nach 4 Wochen kennt man einen Namen. Und nach 3 Monaten hat man mal ein Bild von der Familie gesehen, die es vielleicht noch gibt. Oder mag, wie auch immer, man baut eine Beziehung auf und plötzlich ist aus einem fremden Menschen eben, und das sind die Menschen ohne Obdach auch, ein Nachbar in unserem Viertel oder eine Nachbarin aus unserem Viertel geworden. Mhm. Und das ist im Grunde das Einfache, was ich mir wünsche, die Menschen als das zu sehen, weil ich gehe auch zum Bäcker und habe da einen guten Schnack oder ich gehe ins Café und unterhalte mich dann nett mit Menschen. Warum nicht einfach auch dann mit einem Menschen, der seine Platte hier aufgeschlagen hat?
Ja, ich glaube, dass es eben genau da einen großen Unterschied macht, weil ich jetzt wieder aus meiner naiven Sicht denke, na gut, die Frau hinterm Tresen bei der Bäckerei, die fährt dann abends nach Hause und so. Also und ich habe jetzt bei Menschen, die auf der Straße leben, habe ich irgendwie ganz viel Respekt vor dem Thema Alkohol und Drogen, weil ich so da nicht genau weiß. Also ich traue mich weniger, sagen wir jetzt mal so.
Ja, was spannend ist.
Was total spannend ist, aber ich kann es nur so wiedergeben, dass es so ist. Ja, aber ich kann wahrscheinlich auch nur kleine Schritte gehen. Und ich habe jetzt neulich geparkt vor einer Drogerie und mich sprach einer an vom, wie heißt die Zeitung?
Pins und Kunst.
Pins und Kunst, genau. Mhm. Und er guckte mich sehr nett an und sagte auch irgendwas zu mir und dann sagte
Frauen im Hafen, by the way, das momentan, Frauen im Hafen momentan das Thema. Okay. Ja, fand ich auch sehr spannend.
Okay. So, und dann habe ich den einmal so gegrüßt und bin dann reingegangen in diese Drogerie und dann bin ich danach wieder rausgegangen. Und dann habe ich ihm 2 Euro gegeben und habe aber gesagt, aber die Zeitschrift nehme ich jetzt nicht mit, das macht ja nichts. Und der war so süß und wir hatten so einen zauberhaften Augenkontakt. Mhm. Ich dachte, okay, wow, also ich habe mich sozusagen überwunden. Und für ihn war es gut, für mich war es gut. Also es war irgendwie totales Win-Win. Dann bin ich ins Auto gestiegen und habe dann auch noch so eine Sekunde überlegt. Dann habe ich mich noch umgedreht und habe ihm gewunken. Und dachte, Gott, das hätte ich nie geschafft, wenn ich deine Geschichte nicht kennen würde. Also was will ich damit sagen? Das ist eben.
Und trotzdem kommst du schnell zu dieser Selbsterkenntnis, dass das einen Wert hat und durchaus einen auch für beide Seiten.
Voll, total.
Und ich glaube, diesen Mut einsammeln, das ist halt auch mega wichtig.
Genau, und jeder hat da seine eigene Geschwindigkeit, wie bei allen Themen.
Und das ist auch voll okay, wenn das mal nicht ist. Also auch wenn ich den absoluten Struggle kenne. Ich saß vorgestern in der Bahn und wie gesagt, gerade habe ich eine schlechte Phase und dann habe ich schon von Weitem jemanden gesehen und der sieht mich und ich weiß, der wird kommen und der wird jetzt nicht zu anderen, der wird zu mir kommen, weil der ist schon, der hat. Und dann denke ich, nein, geh in die andere Richtung. Ich habe keine Lust, ich habe keinen Bock auf dich. Bleib da stehen und tu es nicht.
Aber ist auch
das ist
schön,
nochmal eine andere Entwicklung, wie man damit umgehen kann. Vielleicht machen wir es in einem Jahr bei der zweiten Session, aber das lerne ich eben auch, dass es kein Ende ist, wenn man vielleicht auch Sachen verneint. Und dann habe ich einmal, und atmen hilft mir einfach super, das ist ein einfacher Trick, den ich immer gerne weitergebe. Ich habe dann nochmal kurz durchgeatmet und dann dachte ich, weil ich weiß, welche, also Gedanken und Energie können das beeinflussen. So ist meine These. Also daran glaube ich. Und ich wollte nicht schuld sein, durch die Gedanken, die ihn weg von mir pushen, diesen Schritt nicht zu machen, weil. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn das an meiner Energie lag, dann habe ich quasi nochmal in seine Richtung geatmet, dann lasse ich das jetzt los und du kannst dich frei bewegen. Und dieser Typ, der wirklich angewurzelt da stand und quasi immer nur in meine Richtung gestarrt hat, hat sich dann bewegt und dann ist er natürlich in meine Richtung gelaufen. Und ist aber einfach auch ganz seltsam so 2 Meter vor mir ausgestiegen.
Okay.
Wo ich dachte, okay, ich bin jetzt auch um den Moment drumherum gekommen, wofür ich immer noch dankbar war. Aber ich wusste, ich bin nicht schuld an der Situation. Dass oh, wow. So habe ich es mir. Es war auch ein Win-Win.
Also, ja, aber mega spannend.
Im Kopf.
Ja, eine Anführung in Energiearbeit.
Aber das, was ich daraus, also ganz kurz, am Ende merke ich immer wieder, auch wenn ich manchmal schlecht drauf bin oder irgendwie mich entscheide, ich kann die Entscheidung revidieren. Also auch wenn jemand kommt, ich habe keinen Bock, dem jetzt Geld zu geben, weil ich gerade angepisst bin von sonst irgendeinem was. Streit, dann geht der Mensch weiter und ich merke, ey, nee, will ich nicht, ich gehe schnell nach, ich gebe dem. Also da, das ist gerade mein nächster Schritt. Was passiert eigentlich, wenn ich, weil das wird es immer geben, mal verneine oder man hat was anderes, dass man da auch rauskommen kann. Das lerne ich gerade nochmal neu und finde das schön.
Ja.
Du hast mehrfach schon gesagt, dass du so eine schlechte Phase hast gerade. 2-3 Mal hast du es erwähnt. Was darf ich das fragen? Was ist die schlechte Phase gerade?
Ich glaube, es sind die Sterne, die schlecht stehen. Irgendjemand hat mir das vor ein paar Wochen gesagt. Nee, seit der Zeitumstellung geht es wieder gut. Wo ich denke, jetzt ist die Phase, die ich aushalten, weil durch diese Stern-Dings bin ich dazu gekommen, dass ich es ja jetzt nur aushalten muss. Und 3 Wochen liefen jetzt richtig
schwierig.
Schwierig. Und seit der Zeitumstellung ist es wieder viel besser. Money ist ein Thema. Also es geht um Geld, das drückt gerade sehr. Ich bin November theoretisch ausgezogen aus meiner alten Wohnung, zahle aber seit November noch Miete bis heute, obwohl ich Schlüsselübergabe habe und nicht mehr da drinne wohne, die aber mit der Verwaltung und irgendwelchen juristischen Mitteln gerade sagen, die Wohnung wäre nicht weiter vermietbar. Und ich fühle mich da so ein bisschen alleingelassen. Ich war auch nicht der Mieter, das war mein Verlag, der die Wohnung angemietet hat. Das heißt, ich habe keine Kommunikation dazwischen und zahle quasi jeden Monat, ohne genau zu wissen, wofür und warum und wieso gibt es eigentlich nicht, warum kann nicht jemand anders jetzt in diese Wohnung ziehen? Der Kleine, so schön das ist, hat gerade ganz viele kleine Krankheiten, weil Kita-Eingewöhnung ist und bringt einfach jeden Infekt mit nach Hause und Mama wird krank und fängt jetzt auch wieder an zu arbeiten und dann habe ich mal meine letzten 2 Wochen ausgerechnet, dann sind es halt so 35, 40 Stunden. Wir sind getrennt, wir sind Eltern, aber nicht ein Paar. Und dann muss ich irgendwie 40 Stunden für Milo noch reinquetschen und muss noch aber eigentlich auf Lesereise und muss mein 2. Buch fertig machen und habe irgendwie noch eine Disney-Sendung und das Bauministerium und will einen Podcast machen und merke,
die Zeit ist begrenzt.
Die Zeit ist begrenzt, aber
und deine Ressourcen ganz auch.
Klar, meine Kraft. Also ich habe halt echt nur meine 100% und die sind auch nicht, das sind nicht die höchsten 100%. Wenn ich mir zum Beispiel die Mutter meines Kindes angucke, dann denke ich immer, die Energie hätte ich und die Kraft hätte ich gerne. Das ist bei mir ein bisschen anders und darum ist es jetzt gerade schwer, aber mit der Sonne und den längeren Tagen hoffe ich einfach auf mehr Energie und dass ich dann mich rauspusche. Aber genau das, da hängt so viel dran, auch an diesem Straßenleben. Allein, dass ich damals meine Wohnung nicht anmieten konnte. Jetzt über 2 Ecken herausfinden muss, was mit einem Ort passiert, in dem ich zur Untermiete gewohnt habe, aber keine Information bekomme, weil ich nie Vertrags,
Partner
war. Wäre ja nie passiert, wenn ich nicht mit dem Background, der Junge kommt von der Straße, den geben wir jetzt natürlich den Schlüssel und einen Mietvertrag. So funktioniert das nicht. Da musste jemand einspringen, damit ich überhaupt eine Wohnung bekomme. All das sind Sachen, die lange wären, und deswegen ist auch, sage ich auch oft, das Happy End nicht den Schlüssel dann in der Hand zu halten und wieder eine Wohnung zu haben. Und reflektiert muss ich natürlich auch immer sagen, ich bin einer von den wenigen Obdachlosen, die wahrscheinlich nach 5 Jahren sehr gut dastehen. Mhm. Was ist denn mit all den Menschen, die so wirklich langsamer vorankommen? Nicht mal langsamer, weil ich komme auch langsam voran, aber nicht diesen Halt haben mit, ich kann jetzt einen Anwalt anrufen oder wirklich wieder ein gutes Freundes- und soziales Netz und ein Netzwerk mit der Arbeit. Und da denke ich oft dann natürlich auch an andere, die an diese Grenzen stoßen, und ob's, wie das ist, ob man dann nicht wieder den Boden unter den Füßen verliert und fällt. Also ich frage mich auch oft, ob mir das nochmal passieren könnte. Und aber gerade durch die Menschen, die wieder in meinem Leben sind und wo ich mir so sicher bin, dass die da sind, weiß ich, das passiert nicht. Aber dass es mal immer so sehr schwierig wird, und so ist das Leben halt, klar. Und jetzt gerade ist eine schwierige Phase. Aber mir geht es nicht schlecht. Das ist mir auch immer echt wichtig zu sagen.
Ja, oder gut genug, um morgens aus dem Bett zu kommen.
Ja, mit einem Lachen, wie gesagt.
Ja. Und mit irgendwie ich mache mir Vorfreude was zu essen.
Auf den Tag. Und es ist nicht so, ja, ich fühle mich nicht depressiv oder lebensmüde, sondern nur angestrengt und gefordert.
Was, glaube ich, also Obdach hin oder her, ich glaube, jeder mit kleinem Kind ist an so einem Limit, egal ob zusammen oder getrennt, dass kleine Kinder, diese Phase ist einfach, die bringen einen an das Maximum.
Also mein nächster Termin nach diesem Termin ist dann jetzt auch zu Milo zu fahren. Dann habe ich ihn 4-5 Stunden dann mit Julia arbeiten kann, und dann wechseln wir uns morgen wieder ab, dass jeder irgendwie auf seine Stunden kommt und irgendwie die Sorgearbeit geteilt ist. Aber ja, auch jetzt gerade, ich als Mann merke auch erst seit ein paar Wochen noch mal mehr die Verantwortung von Sorgearbeit zum Beispiel. Ich habe im ersten Jahr natürlich gerne den Kinderwagen rumgeschoben und dies und das gemacht, aber ich habe gemerkt, ein krankes Kind einfach zu Hause haben von morgens bis abends ist noch mal ganz anders als
nachts vor allem.
Das ist noch gar nicht passiert. Milo hat noch nie bei mir übernachtet. Mit dem Stellen einfach noch, und auch, ich glaube, Julia braucht noch ein bisschen. Aber das ist in Ordnung. Auch das ist große Vorfreude auf die Zeit, wenn ich dann auch Tag und Nacht mit meinem Kind mal habe. Aber jetzt, für jetzt merke ich schon, wow, ja.
Schon tough, ne?
Tough.
Toughes Leben. Und ich finde es auch heute, ich habe ja 2 Söhne. Und das ist ja auch immer wieder unser Thema im Podcast. Wie geht Mann sein heute? Ne, mit dem, was wir an Prägungen haben. Was willst du anders machen als dein Vater? Was du im Zweifel schon machst.
Ja, ich glaube,
alles.
Das kann ich nicht mal wirklich sagen, weil ich meinen Vater ja wirklich gar nicht kenne. Ja. Insofern, und wenn ich meinen Stiefvater sehe, dann habe ich nichts von ihm behalten. Aber ich bin sehr froh über, und ich fand das spannend, neulich hat eine Freundin was gepostet, dass man feministische Inhalte nicht erfragen sollte, sondern dass man genug Info hat und Zugang zu zum Beispiel Literatur, um sich das Wissen aneignen zu können. Aber ich merke dann feministische Inhalte.
Okay.
Ich merke aber, dass Feminismus und der Zugang gerade durch die Gespräche, die ich mit meiner besten Freundin oder mit der Mutter meines Kindes führe, viel mehr dahin komme als über jedes Buch von Menschen, die das einfach aufschreiben. Und ich bin mega happy, weil die Menschen, die beiden Frauen vor allem Dingen, haben in den letzten Jahren ganz viel gemacht, dass ich genau das, was du ja auch sagst, Denkanstöße bekommen habe und dadurch mein Verhalten ändern konnte in vielen Perspektiven, die mir so bislang nicht klar waren, weil ich eigentlich nur dieses Stiefvater-Rollenbild oder Opa als Nachkriegskind verschlossen und Steinmensch und der andere mit toxisch und gewalttätig orientiert. Das waren so die Einflüsse, die ich davor erhalten habe von Männern. Und das jetzt zu challengen, mega schön. Und ich merke, dass das mein Leben auf jeden Fall bereichert. Und egal, wo ich bin, erzähle ich die Geschichte auch von meiner Mutter und dass die Säulen Patriarchat und Kapitalismus dazu geführt haben, dass sie diese Entscheidung getroffen hat, ihr 16-jährigen Jungen aufzugeben, zu sagen, ich kann nicht länger seine Mutter sein und ich kann auch nicht länger mit ihm unter einem Dach leben. Und auch eben dieses strukturelle Problem der Nichtgleichstellung von Frau und Mann mein Leben beeinflusst hat. Und zwar so weit, dass ich am Ende auf der Straße gelandet bin.
Gibt es Kontakt mit deiner Mutter eigentlich?
Das sage ich nicht.
Okay.
Würdest du heute sagen, dass deine Mutter sich selbst aufgegeben hat, bevor sie dich aufgegeben hat?
Ich versuche es rauszufinden. Für mich ist es halt wirklich ein spannendes Jahr. Ich bin jetzt 34 und meine Mama war 34, als sie diese Entscheidung getroffen hat. Insofern versuche ich da gerade noch mal näher dran zu kommen. Aber meine Mutter war sehr krank. Ja, sehr, sehr, sehr depressiv.
Und Depressionen spielen jetzt für dich auch mal eine Rolle?
Ich weiß nicht mal, ob es eine Krankheit ist. Inzwischen bin ich schon wieder an so einem Punkt.
Egal wie.
Aber es gibt Kraft, weißt du, und es gibt diese 100%. Da komme ich immer mehr hin. Also ich sage ja auch nicht solche Wörter wie stark und schwach, weil das davon halte ich nichts. Aber es gibt Kraft. Und ich merke, ich habe in vielen Phasen in meinem Leben mehr Kraft und dann eben auch mal weniger Kraft. Und, ne, ich habe Energie und ich habe mal mehr Energie und mal weniger. Und der Mensch ist absolut. Und ich gehe eher immer, ich glaube, ich weiß so ungefähr, wo meine 100% ist. Und ich weiß auch, wenn die voll sind. Und dann weiß ich, das ist meine absolute Grenze. Das sind meine 100%. Und dann wird es halt manchmal schwer, aber es ist gut, das einschätzen zu können und einordnen zu können. Weil gerade Depression ist ja, ich habe mich darüber jahrelang auch versucht, irgendwie Gedanken zu machen, es aufzuschreiben, aber du kannst das ja nicht mal beschreiben. Und wenn was nicht greifend ist, ist es einfach auch so schwer, an die Thematik ranzukommen. Also mir hilft es gerade einfach, das wegzudenken und mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, die für mich kann sogar sehr ähnlich sein, aber so komme ich daran. Und deshalb gerade gilt für mich die 100%-Theorie.
Und was ist denn in deinem, das klingt nach einem eigenen Werkzeugkoffer, dass du dich gut genug kennst, zu wissen, was muss ich tun, was muss ich entscheiden, wo muss ich lang gehen, um meinen 100% nahe zu sein?
Also die 100% ist dann kritisch.
Ach so.
Bei mir ist 100% ist dieses Absolut, dann ist erreicht. Ja, ja, ich mache diese Skala von. Und es geht dann eigentlich ja auch nur um diese letzten 10%, wo man merkt, oh, Alarm, Alarm.
Das heißt, du bist eigentlich bei 90 happy.
Sowas, ne? So versuche.
Ja, ja, verstehe.
1 bis 90 ist noch hier alles in Ordnung, aber wenn man absolut 100% erreicht, dann ist finito. Also.
Was heißt das? Dann bist du drüber?
Über die Grenze. Ja, über die eigene Grenze gegangen.
Ach so, so rum.
Genau, einfach andersrum.
Okay, andersrum, okay. Dann halten wir es nicht an der Zahl auf, sondern wie gehst du mit dir um, damit es dir gut genug geht?
Ja, das ist das Problem, gar nicht. Also das ist ja das.
Ja, irgendwie gehst du ja mit dir um. Also eben hast du geschildert, als du in der S-Bahn saß, atmen würde dir helfen.
Atmen hilft. Das ist eine Situation, die ich dann eingehe für einen Menschen. Die Entscheidung war ja auch, das zu tun, damit dieser Mensch jetzt sich bewegen kann. Das war nicht für mich.
Wieso war das nicht für dich?
weil ich das gemacht habe aus dem Hintergrund, dass ich wirklich sage, die Energie, die ich ausstrahle, die hindert gerade jemanden. Für mich wäre das gerade der Best Case gewesen, weil das war mein Ziel. Mhm. Aber für den anderen Mensch, mein Gegenüber, der da steht, möchte ich nicht, dass er meine Energie abbekommt. Also wende ich das nochmal um und sage, hier hast du meine positive Energie. Mhm. Wenn du gehen möchtest, geh, wohin du möchtest. Das hat aber nichts mit mir zu tun. Und am Ende ist schon Sucht ein Thema in meinem Leben und das ist mein Werkzeug, wie ich mit allem umgehe. Ich bin Alkoholiker und ich bin grassüchtig. Mhm. Und das sind schon zwei Baustellen, die ich schon angehen muss. Wo ich aber auch auf dem Weg bin. In den letzten zwei Podcasts haben die immer gefragt, sollen wir das wirklich machen? Können wir das? Hä, hast du das gesagt? Ja. Aber das ist auch ein Schritt, dass ich darüber spreche.
Also die Wahrheit.
Das ist mir wichtig. Und ich gucke jetzt gerade nach anonymen Alkoholikern und wie so ein Prozess aussieht mit der Warteliste. Und eventuell würde ich dann sogar, auch gerade mit Hintergrund meines Kindes, das in der Suchttherapie oder auch stationär angehen, wenn es jetzt nicht zeitnah besser wird. Und ich meine, mein Konsum hat sich reduziert, aber wie ich mit Dingen umgehe, sei es Stress in der Arbeit, Stress mit Mama und Kind oder Stress mit, ich krieg meine Deadline nicht geschafft, ist mich hinzusetzen, mir meine Havana Cola reinzuhauen. Mhm.
Mhm. Oh, danke.
Ja, bitte.
Oh, ich glaube, das ist unabhängig von der eigenen Geschichte sehr vielen so geht.
Ja, das ist in der Tat so.
Ja, und ich finde es auch spannend, dass halt auf der Straße war das für mich nie ein Thema.
Aha.
Also ich konnte das ja nicht mal finanzieren. So, wenn ich Geld hatte, habe ich es für Essen ausgegeben. Mhm. So, und dann auch gerade mit diesem künstlerischen Ding dahinter. Also ich habe von vielen Geschichten gehört von anderen SchreiberInnen, wo also auch gerade Alkohol eine feste Rolle im Leben gespielt hat. Mhm. Harry Rowbold hat sich auf die Bühne gesetzt mit einer Flasche Whisky und hat die so lange getrunken, bis die leer war. Und dann hat er seine Lesung beendet. Mhm. Also das ist ja, dahingehend gibt es irgendwie ganz viel Schnittstellen. Dann war das auch bei den ersten Lesungen, wo Leute sagen, trink doch ein paar Schnaps vorher, dann wird das besser. Dann hast du auf einmal drei Lesungen in der Woche und noch Wochenende hast du fünfmal in der Woche schon. Also es kommt dann auch schleichend. Und ich sehe das Problem aber auch in der Entertainment-Branche allgegenwärtig. Also ich muss sagen, da wo ich zugegen bin, ich gehe ins Fernsehen und die geben dir spezielle Augentropfen, weil die spezielle Augentropfen haben, die Augen so machen, dass sie nicht nach Substanzmitteln aussehen.
Auch zauberhaft.
Ich glaube sogar, dass es nicht nur die Branche ist, sondern dass es die ganze Gesellschaft trägt das ja. Also in bestimmten 100%. Arbeitsfeldern musst du ja regelrecht saufen gehen, um da Kontakte zu machen, Netzwerk zu machen.
Das kommt dazu.
Ja. Dann also an den Familien, in den Familien, unter Freunden. Also es ist ja eigentlich nicht wegzudenken, in Anführungszeichen. Oder wirklich andersrum, wenn du sagst, nein, ich trinke keinen Alkohol, dann bist du automatisch an der Stelle der Extreme, der Außenseiter, der Spießer oder was auch immer. Also es ist im Grunde genommen keine Wahl.
Das läuft auch schon so lange so.
Hm. Ja.
Also aber Alkohol ist
krass. Gehörten ja immer, glaube ich, zu jeder.
So, das Kultur. Ist aber eine andere Diskussion. Also da gehe ich auf die Barrikaden, weil ich mich frage, wieso ist Alkohol legal und Zucker beispielsweise nicht. Ich meine, bei Gras wird ja jetzt darüber gesprochen, das zu legalisieren. Schwierig. Also nicht das mit dem Gras legalisieren, ist darauf nicht bezogen, sondern grundsätzlich, es wird so vieles in einen Topf geworfen oder nicht in einen Topf geworfen, was eigentlich im selben Topf sein müsste. Also Beispiel Zucker und so weiter.
Ja, und ich finde, wie du sagst, die Art, wie wir das gebrauchen, also dass wir das ja über Generation zu Generation, ich mache heute derbe viele Lesungen an Schulen und so dasselbe Prinzip, den Billigfusel auf dem Spielplatz trinken in Plastikbechern. Eins zu eins das, was wir mit 14, 15, 16 gemacht haben, wo wir die ersten Male ausprobiert haben und garantiert auch, was noch 20 Jahre vorher so passiert ist. Und wie bricht man diesen Kreislauf? Weil das ja auch, es ist ein westliches Problem. Mhm. Also ich kenne ganz viele Menschen aus ganz vielen anderen Ländern und Kulturen, die sagen, wir kommen nach Deutschland, wir sind mega erschrocken. Also ich habe in meinem Leben noch nicht eine Zigarette gesehen, Alkohol oder ein das ist schon fest verankert auch hier und in gerade dem Gebrauch und wie einfach, wie wir damit umgehen. Und die Zahlen per se sind ja eh alarmierend. Ich meine, es gibt, was sind das, 175.000 Tote durch Alkohol bedingt im Jahr und dann nochmal 125.000 mit Rauchen im Bezug. Ne, die Menschen sterben wie Fliegen durch Tabak und Alkohol und ja.
Gibt ja auch viele Themen.
Wir haben noch viele Themen. Mhm. Müssen wir alle mitdenken, jedenfalls.
Genau, und mitfühlen. Oder uns trauen zu fühlen.
Ja.
Ja.
Ich glaube, guter Punkt nochmal, weil das sage ich dann auch den Kids, traut euch zum Beispiel, euch zu verlieben. Endorphinausstoß ist die heftigste Droge, die du mit 16 haben kannst. Mhm. Na, da kann dir kein halber Liter Wodka helfen oder 4 Joints. Mhm. Trau dich zu fühlen. Mhm. Ja, und trau dich.
Auch den Schmerz zu fühlen, den das vielleicht mit sich bringt.
Das soll natürlich nicht gefühlt werden.
Ja, deswegen. Klar, aber das ist genau das. Also
leicht gesagt.
Das Verlieben
ohne
ist...
Ohne Betäuben, ohne... Gott. Das wäre der Weg.
Ja, schön.
Da schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Und ich erzähle dann in einem Jahr nochmal, wie weit ich mit meiner Therapie bin und meiner Suchttherapie.
Schön.
Ja, das sind schon meine beiden Ziele. Also... Bei all dem Schönen, was mit der Arbeit passiert, jetzt persönlich Veränderung schaffen ist.
Naja, auch mit all dem, was du für andere machst. Also das kam irgendwie mehrfach. Du machst sehr, sehr, sehr viel für andere auch. Für die Gesellschaft, für Obdachlose in Hamburg. Das, was du für dich selber machst, ist vielleicht jetzt die Priorität. Mhm. Auch für dein Kind.
Ja.
Für deine Vaterrolle.
Die ich aber so gerne übernehmen möchte, dass ich da so eine große Motivation spüre, dass ich da auch einen großen Optimismus habe. Und ja, ich merke ja auch, dass Milo immer mehr checkt, wer sein Papa ist. Und desto mehr auch da eine echte Verbindung ist, merke ich, wie weniger ich auch Grund suche, mich abzulenken, betäuben zu müssen.
Schön.
Weil die Liebe schon so stark ist, dass ich denke, dafür lohnt sich's wirklich. Mhm. Ja. Deswegen, 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück, wie am Anfang gesagt.
Bist du Krebs, Andi?
So gehen wir weiter, richtig getippt.
Mhm. Das ist ja der,
ist der Satz des Krebses.
Ist das echt so?
Ja.
Oh, ich will kein Krebs sein.
Wieso du hast ja noch einen Aszendenten, vielleicht ist der auch richtig.
Oh, ich finde die Krebse so toll. Krebse sind so toll.
Ja.
Ich habe so viele Krebse in meinem... Gut, ich bin Fische. Natürlich habe ich viele Krebse in meinem Aquarium. Aber ich find das faszinierend.
Ja.
Ja, da ist schon viel dran. Und ich glaube an dieses Ganze. Mhm. Obwohl ich so wenig Wissen darüber verfüge, bin ich mir da sehr... Es ist einfach da. Eine gewisse Gewissheit.
Mhm. Schön. So, vielen Dank, lieber Dominik. Das war jetzt ganz... fein und tief und verbunden. Danke dir für deine Ehrlichkeit.
Ja, danke. Immer wieder gerne.
Den Salbei gezündet. Wollen wir eher was befeuern oder willst du was ins Feuer geben?
Nee, befeuern finde ich immer gut.
Finde ich auch gut, genau.
Angenehm.
Ich glaube, wir nehmen das, was du schon benannt hast. Deine Motivation.
Ja, und den Mut.
Und wir sehen uns wieder und hören uns wieder. Sind sehr gespannt.
Bis bald.
Vielen Dank.
Danke dir.